Montagvormittag oder wann auch immer und wo auch immer ihr uns hört, ist Zeit für Espresso-Plauschen. Ich freue mich sehr, dass ich mit Sergei Lochthofen sprechen kann. Hallo Sergei Lochthofen.
Hallo die Zuschauer, oder Zuhörer natürlich in unserem Fall in Erfurt und in Weimar. Ich freue mich sehr, dass Sie am 7. Oktober die Zeit gefunden haben, uns zuzuhören.
Darf ich Ihnen eine kurze rührende Geschichte erzählen? Zumindest mich hat sie gerührt. Ich war in der Straßenbahn, habe in einer Straßenbahn gesessen, da waren französische Jugendliche, die rumgealbert haben, waren ein bisschen laut, haben mich eigentlich genervt und die sind aber in einer Straßenbahn, haben die gesessen oder in einer Tram, die von Straßburg nach Kehl, also von zwischen Deutschland und Frankreich hin und her gependelt ist und die sind mal schnell rüber gemacht nach Deutschland, was immer sie da auch gemacht haben und das dachte ich so, meine Güte, eine Normalität aus einer Erbfeindschaft, zwei also Nationen, die sich bekriegt haben und es war Vorurteile ohne Ende und dann ist diese, und das waren, gab es Grenzen und jetzt sitzen die einfach mal in der Straßenbahn und fahren von Straßburg nach Kehl. Und es hat mich irgendwie gerührt. Liegt das am Alter, dass man rührselig wird oder ist das ein Grund, gerührt zu sein?
Naja, ich hoffe ja, man wird mit dem Alter ein bisschen klüger und sieht natürlich Dinge, die man als junger Mensch nicht gesehen hat, weil man abgelenkt war durch andere Sachen. Ich vermute, die Jugendlichen haben das als ganz normal empfunden. Das ist das Schöne, dass im Alltag oftmals diese Normalität dessen, was an, um uns herum passiert seit 30 Jahren, gar nicht mehr wahrgenommen wird. Das heißt, man redet und manche reden auch aus politisch sehr durchsichtigen Gründen sehr stark über das Trennende, über das, was nicht so gut gelaufen ist, anstatt doch mal einen Strich zu ziehen und sagen, okay, wir haben eigentlich Glück gehabt in den letzten 30 Jahren und hier in Deutschland und natürlich in Europa insgesamt, das trifft ja nicht nur auf das Verhältnis von Frankreich und Deutschland zu. Also insofern wäre es vielleicht mal ganz gut, wenn Sie das nächste Mal wieder, wie letzte Woche, nach Frankreich fahren, dann nehmen Sie mal halb Thüringen mit, die sollen sich das mal anschauen, weil ich glaube, es gibt auch viele, die das nicht verstehen und nicht sehen und denen man das erklären muss.
Die französische Grenze ist ja das eine, die es ja nicht mehr gibt, aber es gab ja also auch vor 30 Jahren eine andere Grenze, eine innerdeutsche Grenze. Habe ich auch, als ich da durchgefahren bin, dachte, ach Mensch, da steht so ein komisches, so ein Wachposten und so weiter. Da gab es eine Grenze, das ist jetzt auch schon wieder Geschichte und heute ist der 7. Oktober. Also 70 Jahre wäre die DDR geworden und sie hat 40 Jahre existiert, eigentlich ein kurzer Zeitraum. Aber das war eine tiefgreifende Veränderung auch für die Region hier?
Ja, gar keine Frage. Ich meine, wir haben ja zumindest diejenigen, die sich für Nachrichten interessieren, die Tage erst die Bilder aus China gesehen. Sowohl die Bilder aus China als auch aus Hongkong. Das heißt also, die Selbstverständlichkeit, mit der wir heute vieles diskutieren und meckern und was ja im Osten sehr weit verbreitet ist, war ja schon zu DDR-Zeiten so, dass Meckern eine sehr beliebte Beschäftigung war. Das ist sozusagen vor dem Hintergrund einer doch sehr sicheren und sehr, sehr stabilen Entwicklung. Das ist nicht überall der Fall gewesen. Ich sage immer wieder, stellen Sie sich vor, die Sowjetunion wäre zusammengebrochen, die anderen Ostblockländer wären, hätten die Entwicklung genommen, wie wir sie heute kennen, und die DDR wäre wie Kuba oder wie Nordkorea als einziges hier sozusagen stehen geblieben. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie dieses Land ausgesehen hätte und worüber man hier diskutieren würde und wie die Betriebe ausgesehen hätten, die natürlich dann immer noch volkseigen wären, aber eben in dem Zustand, in dem sie auch damals schon vor 30 Jahren waren. Ich glaube, Internet gäbe es dann auf Zuteilung, man müsste natürlich sehr genau aufpassen, im Interschutz gäbe es vielleicht sogar Apple, aber eben halt für sehr viel Geld, gar keine Frage, und eher sag ich mal, die Butter gäbe es wieder auf Marken. Ich will nur deutlich machen, dass den Menschen oftmals dieser Blick von der Seite auf sich und auf die eigene Situation fehlt und dadurch man dazu kommt, die Probleme, die man so im Alltag hat, hören Sie nur heute Morgen die Nachrichten, dass die Schere zwischen Arm und Reich ja weiter auseinandergegangen ist in Deutschland, dass diese dann natürlich dann alles überwiegen und insofern auch mit Blick auf unsere Wahlen hier zum Teil Unsinniges gemacht wird, nicht wissend, dass es auch in der Welt andere Entwicklungen gibt und dass sowas schnell vorbei sein kann.
Muss also das eine und das andere machen. Die Einkommensungleichheit wächst. Der WSI-Verteilungsbericht 2019 sagt es ganz deutlich, dass die Ungleichheit in Deutschland weiter zunimmt. Das ist natürlich zu bekämpfen. Deswegen haben wir nicht Friede, Freude, Eierkuchen und haben eine sehr...
Es wäre ja die Frage, wenn das so ist und wenn das auch so empfunden wird, weil der Niedriglohnsektor zum Beispiel in Thüringen oder in den neuen Ländern sehr hoch ist, das ist ja mit ein Grund dafür, dass diese Schere so auseinandergeht, dass man sagt, okay, wir müssen hier an dieser Stelle vor allem nachbessern, dass es mehr Menschen gut geht, aber die Wahlen versprechen uns ja, wenn man nach Sachsen, nach Brandenburg schaut, eine ganz andere Entwicklung, dass Leute zum Teil gewählt werden, von denen es nicht so gut geht, die überhaupt nichts zu ihrer Verbesserung beitragen können. Das heißt, normalerweise müssen wir sagen, wie in Portugal, wo hier eine eher linke Regierung, die Korrekturen vorgenommen hat in dem rigiden Sparkurs und auch in Europa sehr geschätzt ist, dass die natürlich mit sozialen Fragen sich beschäftigt. Und Altersarmut wird für uns hier ein ganz anderes Thema sein als in München oder in Süddeutschland irgendwo. Trotzdem verhalten sich die Menschen so unvernünftig und das lässt dann immer dran zweifeln, ob sie wirklich auch damals vor 30 Jahren genau wussten, was sie gemacht haben.
Ist es also eine Bildungsgeschichte, also dass die Leute im Osten ungebildeter sind, das wäre ein bisschen gemein, eigentlich ist das ja nicht so, aber was ist das? Ist das wieso sind die kulturellen Unterschiede
Bildung
noch da?
Bildung und Verstand, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Man kann ja eine spezielle technische Bildung haben oder Rechtsanwalt sein, wir sehen das ja auch an der Beteiligung an rechtsextremen Parteien, das sind ja zum Teil Bundeswehroffiziere, ehemalige, da sind viele Juristen, also Leute, wo man sagen könnte, die haben doch eigentlich was gelernt, das sind doch Leute, die nicht, jetzt sage ich mal, ungebildet sind. Nein, das hat mit Verstand aber nichts zu tun. Man kann natürlich speziell auf seinem Gebiet durchaus ein Spezialist sein, aber dann auch ein Fachidiot, wie man so schön sagt. Und dann auf anderen Gebieten, es sind ja auch zum Beispiel, wenn Sie in Thüringer Städte sehen, dass die AfD zum Teil von ehemaligen Ärzten sehr stark unterstützt wird. Das heißt also, dass da einfach zwischen dem gesellschaftlichen Verantwortung und den Fachkenntnissen ja eine Lücke klafft. Und das hat nichts damit zu tun, allein, dass jemand, sage ich mal, studiert hat, Klugheit.
Das sehen wir ja weltweit, also in Großbritannien, in Amerika.
Bevor wir in die Welt kommen, müssen wir auch mal was Nettes machen.
Was denn?
Also ich muss jetzt mal einhaken, ich war am Freitag im Nationaltheater in Weimar in der Premiere von Urfaust und wollte einfach unseren Zuhörern in Weimar gratulieren. Ich finde es immer sehr schön, wenn in Weimar ein Faust läuft, also die Faust, erster Teil ist ja ausgelaufen bei Ihnen, jetzt kommt der Urfaust. Ich vermute mal, die lokalen Großkritiker sind da ein bisschen kritisch mit der Aufführung. Ich fand sie eigentlich sehr erfrischend, sehr schönes Bühnenbild. Sie wissen ja, ich habe ja ein abgebrochenes Kunststudium auf der Krim gehabt. Das interessiert mich immer und inspiriert mich immer, wenn im Theater ein schönes Bühnenbild ist. Also das ist sehr gut gelungen. Die Mephisto ist eine Frau und die füllt die Rolle sehr gut aus. Also ich würde mal sagen, alles in allem eine sehr gelungene, frische Aufführung. Jetzt nicht etwas, wo man sagt, man muss von New York nach Weimar fahren, um das gesehen zu haben. So weit ist es noch nicht, aber das kann es ja noch werden. Und ein wirklich überzeugendes Gretchen. Der Faustsatz wäre immer ein bisschen schwerer, hat auch, glaube ich, ein bisschen genuschelt, hatte ich den Eindruck. Aber insgesamt, wenn jemand mir wieder sagt, ach, wir müssen mal wieder ins Theater gehen, ist es ein guter Grund, auch für Erfurter mal das Auto anzuspannen und mal rüberzufahren. Es gibt ja inzwischen auch ein schönes Parkhaus unweit des Theaters. Das heißt, es läuft alles sehr zivilisiert ab und einfach mal diesen Urfaust sich anzuschauen. Und für die Touristen, die in die Stadt kommen, für die Weimarer ist natürlich sowieso ein Gewinn. Also insofern sage ich mal sehr gut. Und wenn wir einmal bei Weimar sind, haben wir ja natürlich eine richtige Geschichte mit Knigge im Buchenwald am Bein. Also, haben Sie das mitbekommen?
Ja, am Rande.
Der Spiegel hat eine ganze Seite im Verriss gemacht und ziemlich, ja doch, dem Mann ziemlich in ein schweres, schlechtes Licht gestellt. Also ich musste einfach an der Stelle, ich kenne mich hier mit den Personalien in der Stiftung dort nicht aus, im Buchenwald, aber ich glaube, die letzten 25 Jahre, wo der das gemacht hat, hat ein immer wieder gestanden in Situationen, wo es hier doch zum Teil in Thüringen politisch nicht ganz einfach war. Und dass überhaupt ein Direktor einer solchen Einrichtung so ein Gewicht hat, politisch, sowohl in Thüringen als auch in Deutschland, finde ich sehr gut. Und allein die Tatsache, dass er Herrn Knigge nicht da hochlässt, mit seinem Hintergrund, mit seinem Verhalten, finde ich erstmal sehr couragiert. Und wenn es da Personal bei starken Leuten natürlich auch immer Querelen gibt, weil natürlich es gibt Leute, die fühlen sich immer etwas zu schlecht behandelt. Da muss man das klären, aber insgesamt sollte man nicht zulassen, dass auf diese Art und Weise so ein sozusagen so ein Schmutzfleck praktisch auf diese Stiftung, auf die Arbeit fällt.
Ja, also Knigge lässt Höcker nicht rein, wir haben Knigge gesagt. Nochmal der Hinweis, wer nicht mit dem Auto nach Weimar fahren will, mit dem Zug fährt man eine Viertelstunde, 15 Minuten ist auch sehr gut zu erreichen. Neue Bauhausmuseum, Theater immer eine Reise wert.
Wunderbar, und also haben Sie schon mal mit dem Fahrrad probiert?
Ja, selbstverständlich, am Wochenende. Sehr guter Fahrradweg, ist mal eine knappe Stunde unterwegs, also ist absolut machbar. Man kann unterwegs gut essen gehen, also das geht alles. Fahrrad, Zug, Auto, alles möglich.
Jetzt haben wir den schönen und etwas schweren Teil von Weimar hinter uns und uns steht ja ein neuer Krieg ins Haus, also wir werden uns ja nächste Woche höchstwahrscheinlich mit sehr schweren Themen beschäftigen müssen. Die Türken versuchen, die Kurden zu massakrieren. Die Amerikaner verraten gerade ihre Verbündeten. Die haben ja in diesem Syrienkrieg die Kurden, die wirklich schwere Drecksarbeit unten am Boden, die Auseinandersetzung mit dem IS, mit den Terroristen machen lassen. Und jetzt ziehen die ab und überlassen sie dem Gemetzel der Türken. Also das ist natürlich eine tragische Geschichte. Und Erdogan hat ja das Ganze auch vorbereitet, indem er zum Beispiel mehr Flüchtlinge nach Griechenland abgeschoben hat. Unser praktisch den Europäer sagt, jetzt seid aber halt die Klappe, sonst kriegt er noch mehr. Also das ist alles sehr zynisch, sehr grausam und alle schauen zu wieder und der nächste Krieg und die nächsten Flüchtlingswellen und schrecklich, vor allem auch die Kurden sind ja fast die einzigen in der ganzen Region dort, die halbwegs vernünftig sind, ja, an dieser Stelle. Also richtiger Verrat an dieser Stelle des Westens an den Leuten dort.
Und immer mal der Hinweis, dass die Türkei die meisten Geflüchteten aufnimmt und natürlich die anderen Staaten auch. Das heißt, die tragen die ganze Last und es ist nicht...
So einfach ist das alles nicht. Die Türkei hat natürlich in diesem Krieg enorm mitgemischt. Das heißt, sie sind mitverantwortlich dafür, dass dieser Krieg in dieser Art gelaufen ist. Es sind ja, sage ich mal, eine Handvoll Länder, die dieses Syrien in diesen Krieg gestürzt haben. Ich meine, dass das ein Despot und Diktator ist, aber da ist er nicht schlimmer, zum Teil auch nicht ganz so schlimm wie die Saudis oder andere dort. Das heißt also, man hat diesen Krieg provoziert und die Türken waren in erster Linie mit den Amerikanern, mit vor allem Saudi-Arabien, die das finanziert haben, die dann diesen ganzen IS dann auch gezüchtet haben. Es sind die Russen dabei gewesen und wir kriegen aber infolgedessen die Flüchtlingsströme, weil keiner von den Flüchtlingen nach Russland will, keiner nach Saudi-Arabien will, obwohl die reich sind und das Ganze natürlich machen können. Und die Türkei hat die Flüchtlinge bekommen, weil sie natürlich enorm in diesem Krieg mitgemischt hat. Also insofern sage ich mal, sie sind nicht ganz so unschuldig.
Verrückte dürfen alles und man schüttelt kurz den Kopf und denkt, ach, ist der Trump und der Johnson. Aber eigentlich sind das ja mächtige Männer und zumindest stehen sie alten Demokratien vor, dass es einem ins Grausen kommen könnte, oder?
Ja, also in Amerika, die Entwicklung ist wirklich beängstigend. In Großbritannien auch, in diesem alten Mutterland der Demokratie, wie da jemand Dinge sozusagen dreht und wendet, je nachdem, wie er es gerade an dem Tag braucht. Also das ist schon bestürzend. Ich komme ja immer wieder auf meine Lieblingsthese zurück. Also wir müssen hier in Deutschland aufpassen, auch wir haben genug Verrückte und diese Verrückten organisieren sich ja im Augenblick und die etwas vernünftigen Leute, die über Jahrzehnte hier das gestaltet haben, die müssen aufpassen, ihnen wird gerade der Stuhl unterm Hintern weggezogen. Und dass das nicht nur Spielchen sind und unterhaltsame, sehen wir daran, dass diese ganze irre Politik von Trump ja jetzt dazu geführt hat, dass weltweit die Wirtschaft im Sinkflug ist, also das heißt, wir haben eine Rezession, die ins Haus steht. Das ist gewollt und gemacht von ihm mit diesen ganzen Auseinandersetzungen, mit diesen ganzen Handelskriegen, die er führt und das Ganze. Er ist zwar auch entsetzt, er will ja wiedergewählt werden, da braucht er natürlich gute Zahlen, aber genau das sehen wir im Augenblick, wie das abstürzt und wir werden mit runtergezogen. Wir haben 10 Jahre lang positive wirtschaftliche Entwicklung gehabt. Das ist ja im Einzelfall nicht nur Statistik, sondern das sind ja Arbeitsplätze auch hier. Wir sind ja anfällig für solche Entwicklungen. Und wenn in der Weltwirtschaft keine Güter nachgefragt werden, vor allem keine Investitionsgüter, die aus Deutschland kommen, dann schlägt das hier direkt auf den Magen der Leute durch. Also insofern sage ich mal, passt auf, wir haben eine Wahl vor uns. Wenn Blödsinn gewählt wird, bekommt man auch Blödsinn serviert. Das heißt also in England, in Amerika sieht man das ziemlich eindeutig. Und das ist nicht nur ein Spielchen, das ist nicht nur Frust, den man da ablassen kann.
Ach, wer Blödsinn will, kriegt Blödsinn serviert. Das ist ein schöner Schlusssatz oder haben wir noch was vergessen?
Ja, wir haben was vergessen. Ich bin ja immer noch am Recherchieren, aber ich habe noch niemanden richtig gefunden. Es gab in den 80er, Karl Gott ist ja gestorben.
Ja.
Ich meine, ich bin jetzt kein Schlagerfreund, aber immerhin, er war im Osten wie im Westen bekannt und Biene Maier, jeder der Enkel hat, weiß genau, das ist nach wie vor noch ein wichtiger Song im Leben der Kinder. Also insofern sage ich mal, durchaus keine Nebenfigur. Es gab immer in den 80er Jahren ein Gerücht, dass Karl Gott hier in Erfurt ein Liebchen gehabt hat, irgendwo auf dem Ringelberg.
Oh.
Und dass er immer mal dort gesichtet worden ist. Und ich habe es mal irgendwann mal die Kollegen gebeten gehabt, als ich noch das zu verantworten hatte, dass sie mal recherchieren. Aber ich glaube, wir sind nicht richtig weitergekommen. Aber es hielt sich so hart, das Gerücht, dass man eigentlich auch heute nochmal, das wäre eine schöne Aufgabe für Radio Freien, mal zu schauen, vielleicht weiß ja jemand noch Details zu dieser Frage, ja. Und es, wie gesagt, es war verortet auf dem Ringelberg, dass da irgendetwas war, wo er unbedingt hin musste. Also insofern, wir haben auch mit Karl Gott zu tun. Im Übrigen, haben Sie heute in die Zeitung geschaut?
Ja, ich habe einen weißen Fleck gesehen.
Ja, das ist eine Wiederauflage. Wir hatten ja Ende der 90er Jahre schon also für Furore damit gesorgt. Das war damals erstmalig in der Presselandschaft. Wir hatten den Ostbeauftragten damals ein Interview, was er gegeben hatte und was nichtssagend war. Und das Nichtssagende wollte er auch noch rausgestrichen haben. Hinterher in der Korrektur haben wir einfach nicht erscheinen lassen. Ich glaube, das ist bei Wikipedia sogar als Meilenstein der Journalismus irgendwo erwähnt. Das ist sehr konsequent richtig, dass die Kollegen das wieder machen. An dieser Stelle muss man auch optisch Zeichen setzen, dass jeder versteht, was da eigentlich passiert. Dass jemand sich verweigert an dieser Stelle, weil er meint, er könne über seine Kanäle, die er sonst hat, also seine Echokammer, in der er das Ganze lanciert, ganz anders mit den Leuten sprechen, als wenn er kritisch Fragen beantworten muss.
Um das nochmal klar zu machen und zu erklären.
Das ist insofern vollkommen richtig.
Um das nochmal zu erklären, Bernd Höcke hat ein Interview verweigert und einen Podcast.
Natürlich allgemein und die machen jetzt mit allen Kandidaten im Vorfeld der Wahl und machen Porträts dazu und das Interview war schon zugesagt, das heißt war fest und plötzlich ohne jegliche Gründe, es kann ja sein, jemand ist erkrankt, da kann man ja immer noch was an dieser Stelle machen. Nein, also es wurde einfach abgesagt und insofern ist es natürlich ein Ausweichen vor den kritischen Fragen, eindeutig.
Das heißt, man muss auch davon ausgehen, in der klassischen Mediendemokratie ist die Pflicht von Politikerinnen und Politikern und auch von Verwaltung Auskunft zu geben. Das ist Transparenzgebot, das ist ihre Aufgabe.
Der lebt ja auf unsere Kosten, ich meine, und das nicht, das ist ja sowieso lustig bei der AfD. Ich meine, das Wählvolk, ich will jetzt keine anderen Wörter dafür nehmen, kommt aus dem Osten, die ganzen tollen Posten, wo es Chauffeur gibt, zwei Sekretärin, schönes Büro, schöne Pension, über 100.000 im Jahr, das haben alles die Wessis unter sich aufgeteilt. Das heißt, verendet die Wende 2.0 oder was sie da schreiben in ihren Plakaten, das ist ja wirklich ein blanker Hohn auf die Leute im Osten und die wählen das auch noch. Das heißt, es gibt ja keine Partei, die so stark an den wichtigen, lukrativen Posten von Westdeutschen besetzt ist wie die AfD. Und die behauptet, sie sei für die Rechte der Ostdeutschen unterwegs. Also auf diese Einfalt muss man mal kommen erstmal.
Sagt Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Ich bedanke mich. Wir hören uns nächste Woche wieder und
ja, ich hoffe,
schöne Woche.
Die Türken sich doch noch zu besinnen, aber ich glaube es nicht. Gut,
tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.